Ganz herzlich willkommen zur 108. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichten von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden. Sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie. Laut und deutlich und für alle hörbar. Bevor es nun mit dieser Folge losgeht, noch wie immer eine kurze Info. Mein Buch, das den Titel Suizid, das Leben danach trägt, ist überall zu bestellen. Die Verlagsseite mit dem Bestelllink findet ihr in den Shownotes. In dem Buch sind 8 von Ihnen selbst verfassten, suizidbetroffenen Geschichten enthalten, meine eigene eingeschlossen. Des Weiteren 2 Erzählungen bzw. ein Interview mit an Depressionen Erkrankten, die jeweils mehrere Suizidversuche überlebt haben, sowie ein Kapitel mit Tipps für den Umgang mit Trauernden. Und zu guter Letzt ein Interview mit der psychologischen Psychotherapeutin Veronika Barmann, der ich bei euch eingesammelte Fragen zum Thema Suizid und Depressionen gestellt habe. In der heutigen Folge spreche ich mit Philipp. Er ist der Bruder von Tamara aus der vorherigen Folge und ich bin sehr gespannt, alle Ereignisse rund um den Suizid ihrer Mutter aus seiner Perspektive zu hören. Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Philipps und mein Gespräch. Guten Morgen, lieber Philipp. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wir haben es in der Einleitung gerade schon gehört. Du bist der Bruder von Tamara, mit der ich letzte Woche gesprochen habe. Und ich hatte das neulich schon mal, dass ich ein und dieselbe Geschichte aus 2 verschiedenen Perspektiven gehört habe. Und im Grunde ist es ja, muss man einfach sagen, wie 2 verschiedene Geschichten. Ne? Deswegen bin ich ganz gespannt, das heute alles aus deiner Sicht zu hören. Und obwohl Tamara uns eure Mutter schon vorgestellt hat, würde ich aber bitten, dass du das auch nochmal tust. Also alles, was dir zu ihr einfällt, vielleicht sogar chronologisch, vielleicht weißt du irgendetwas aus ihrer Kindheit, die war ja alles andere als schön, haben wir ja von Tamara schon gehört. Also berichte uns einfach von deiner Mama.
Ja, meine Mama war eigentlich, solange ich sie, ich kenne sie gar nicht anders, sie war immer unglücklich. Mhm. Sie hat immer alles, also sie, meine Eltern haben, oder unsere Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich 5. Mhm. Weiter nach hinten gehen meine Erinnerungen eigentlich auch gar nicht. Und ich kannte sie immer nur unglücklich. Also es gab ganz, ganz wenige Situationen, in denen sie wirklich glücklich erschien. Mhm. Diese Situation, die musste sie aber auch irgendwie direkt wieder gut machen oder entschuldigen mit irgendwelchen Aktionen, sich bedanken, aufrichtig, toll und übermäßig. Mhm. Keine Ahnung. Ich hatte immer so den Eindruck, dass sie alles gegeben hat für die Familie, also auch für ihre Mutter, für ihre Schwester. Mhm. Aber da ist halt wenig zurückgekommen, eigentlich nur böse Spott und du bist irgendwie schwarzes Schaf und keine Ahnung. Sie wurde von meiner Oma immer angerufen, damit sie putzen kommt, weil sie es nicht mehr kann. Und mit der anderen Schwester ist sie dann Kaffee trinken gefahren. Und
ach so, ich
hab mir immer gedacht, warum macht ihr das nicht einfach mal andersrum? Oder mhm. Ja, so, das mhm. sind meine Erinnerungen.
Aber du hast es wahrscheinlich, wie das ja bei uns allen so ist, die irgendwie so schwermütige Mütter hatten, das reflektiert man ja nicht, weil man kennt es ja nicht anders. Ne? Man, also hast du irgendwie, ja, was hast du gedacht? Ich meine, für dich war das sicherlich normal, aber hast du dich als Kind schon gefragt, warum ist sie denn immer so traurig oder so schwermütig? Nee, oder war das einfach normal?
Also als Kind so bis, ich sag mal, bis zum Jugendlichen, also bis zum Umdenken des Körpers, erwachsen werden, war für mich eigentlich immer, ich war gerne bei meinem Vater, auch wenn der uns in der Kindheit oft sitzen lassen hat für irgendwelche Partys oder Frauen, keine Ahnung, was für ein Scheiß alles. Aber trotzdem war ich, habe ich mich, hat der, also heutzutage ist er ein komplett anderer, der ist ein super Opa geworden, ne? Also es ist ein kompletter Sinneswandel. Aber ich war in meiner Jugend auch immer gerne, also in meiner Kindheit und Jugend immer gerne bei meinem Vater und eigentlich auch lieber bei ihm, weil der nicht dieses Traurige immer ausgestrahlt hat.
Ja.
Aber ich will einfach behaupten, dass ich auch in der Kindheit schon sehr reflektiert war und immer nachgedacht habe, immer ehrlich, oder was heißt ehrlich, man hat mich immer als jähzornig abgestempelt.
Ach.
Ich will einfach behaupten, dass ich immer gesagt habe, dass ich das gerade scheiße finde, wie die das machen und die das nicht so cool fanden, dass ich das gesagt habe in der Familie. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Nee, ist nicht schlimm. Ich habe nur gefragt, wie du es halt wahrgenommen hast als Kind, weil man es ja eben eigentlich bis zum gewissen Alter eben gar nicht reflektieren kann und immer dieses Schwermütige um sich rum hat. Das macht ja auch viel mit einem als Kind, weil man ja sich auch irgendwie, also so ging es mir zumindest, man fühlt sich als Kind ja immer irgendwie verantwortlich oder zuständig, ne? Und denkt immer, oh Gott, nicht, dass, also vielleicht liegt es an mir oder ich bin dafür zuständig, dass es ihr besser geht oder so. Hattest du das auch?
Ich hatte, also als ich dann sonntags nach einem Papa-Wochenende wieder nach Hause gekommen bin, hatte ich eigentlich eher so das Gefühl so, oh nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf.
Mhm. Ja.
Nicht, weil ich meine Mutter nicht geliebt habe, einfach immer diese Traurigkeit und immer diese dunkle Stimmung. Und
wie hat sich das denn deinem Empfinden nach geäußert?
Also
hat sie viel geweint oder war sie einfach immer, ja, wie hat sich das geäußert?
Ja, viel schlecht gelaunt, viel geweint immer. Ja, sie hat immer bei dem Tod von Prinzessin Diana zum Beispiel, das hat sie sich im Fernsehen angeguckt, da bin ich nachmittags von der Schule gekommen, da saß sie auf der Couch, hat Rotz und Wasser geheult. Keine Ahnung, ja, was machst du da? Da war ich ja selber noch klein.
Ja.
Ich behaupte einfach, das war nicht nur deswegen. Also mittlerweile. Hey. Wahrscheinlich ist da schon wieder irgendwas vorgefallen. Aber ja, sie war immer traurig. Das ist meine Erinnerung. Immer traurig.
Hast du sie als Kind mal gefragt, warum? Oder irgendwann mal gefragt, warum?
Ja, also als ich jetzt erwachsen war, haben wir schon. Da habe ich schon gefragt, viel hinterfragt und wir haben auch viele Gespräche geführt. Und ich war auch sehr gut darauf vorbereitet, was mir irgendwann widerfahren wird. Also ich wusste, dass der Zeitpunkt kommt.
Ach, wie furchtbar.
Ich wusste das tief in mir drin.
Ja, aber damit rechnen tut man ja dann doch nicht, ne?
Nee.
Mhm. Aber was hat sie, weil ich meine, deine Schwester hat mir erzählt, dass eure Mutter deiner Schwester irgendwann mehr oder weniger relativ ungefragt berichtet hat, was mit ihr passiert ist in ihrer Kindheit und so weiter. Ich meine, ist einerseits ja dann gut, irgendwie zu wissen, was die Ursache des Ganzen ist, aber auf der anderen Seite ist das ja auch eigentlich nichts, was man so als Tochter oder als Kinder irgendwie so wissen muss, zwangsläufig. Ne? Hast du von diesen Geschichten auch mitbekommen? Hat sie dir darüber auch was gesagt?
Ja, also als ich aber schon erwachsen war.
Okay.
Mit, wann war das? 23 oder 24 habe ich mich von meiner damaligen Freundin getrennt und bin dann nochmal zu meiner Mutter eingezogen. Es war auch die Wohnung oder das Haus da, wo sie sich dann später suizidiert hat. Und eigentlich ab dem Zeitpunkt kam ich mir so ein bisschen vor wie so ein, wie nennt man das?
Du warst irgendwie verantwortlich, hast dich wahrscheinlich gefühlt, ne?
Nee, ich habe mich nicht verantwortlich gefühlt, davon konnte ich mich immer freimachen, ja, mit meinem eigenen Sport und Leben. Und ich habe so immer die Gespräche geführt, wozu ich bereit war und wo ich sage, okay, damit komme ich zurecht, aber ich habe dann auch einen Cut gefunden und habe dann gesagt, Mama, ich brauche eine Pause, wir reden morgen weiter.
Ah. Aber was hat sie dir geantwortet? Also ich meine, wonach hast du konkret gefragt oder was waren deine Fragen an sie? Und hat sie offen und ehrlich geantwortet? War dir das zu viel oder konntest du da gut mit was anfangen oder wie war das?
Es war dann, irgendwann sind wir dann durch unsere Stadt mit dem Auto gefahren, an dem Haus vorbei und dann sagte sie dann irgendwann, ja, hier hat sich dein Opa umgebracht und hat mir dann das Haus erklärt, wo das war und dass sie dann danach nach Leverkusen zu ihrer Tante gekommen ist Nee, nicht danach. Davor war sie bei, wegen einem irgendwie ein sexueller Übergriff oder Misshandlung, irgendwie sowas war, stand immer im Raum, was immer abgestritten worden ist von meiner Oma und auch von meiner Tante beziehungsweise ihrer Schwester, die das überhaupt nicht wissen kann, weil sie um einiges jünger ist als meine Mutter. Also die hat immer schön nach dem Mund von der Oma geredet. Ja, und dann sind wir dann irgendwann da über die Straße gefahren, in den Hochhäusern vorbei, und da hat sie mir dann gesagt, so hier, hier hat sich dann der Opa, ist dann vom Haus gesprungen, wegen den und den Sachen. Und da war ich gerade in Leverkusen bei der Tante, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, keine Ahnung. Ja, also teilweise hat sie es von sich erzählt, teilweise habe ich schon ein bisschen gegraben. Aber das war halt, das war immer so ein unterschwelliges Thema in der Familie, ne? Die eine behauptet, die anderen haben es abgestritten, und ob es jetzt war oder nicht, keine Ahnung.
Ich würde immer denken, vor allem ey, in der Generation, weißt du, heutzutage hörst du ja in sozialen Medien und keine Ahnung, überall hörst und liest du das, dass heutzutage vielleicht Kinder oder Jugendliche dazu neigen, sich irgendwas auszudenken, weil sie aber auch von überall ja Input kriegen und überall wissen, was es so geben könnte und so. Aber damals, also ich kann mir nicht vorstellen, dass zur damaligen Zeit sich irgendein Kind da irgendwas ausgedacht hätte. Warum hätte sie das tun sollen? Also sie hat ja so sehr ihr Leben lang offensichtlich darunter gelitten. Also kann man sich ja nun wirklich nicht vorstellen, dass das ausgedacht war, ne? Und dass deine Oma da das irgendwie abgestritten hat, erscheint auch irgendwie logisch, weil, weißt du, ich meine, stell dir vor, dein Kind kommt zu dir und sagt das über den eigenen Mann. Das würde ja so viel Kraft und Mut und ich weiß nicht, was alles brauchen, um sich damit auseinanderzusetzen. Also, dass es Menschen gibt, die dazu neigen, das einfach dann von sich abzuspalten und das einfach abzustreiten und zu leugnen, das ist sicherlich irgendwie im gewissen Maße einfacher.
Ja, ich würde das auch noch nicht mal so als Vorwurf sehen gegen meine Oma. Die hat auch nicht gerade das einfachste Leben gehabt. Ne? Die hat auch zwei Ehemänner verloren, ist ein Kriegskind.
Ja.
Er hat dann gesehen, also hat miterlebt, wie die Amis Euskirchen besetzen. Hat von denen immer Schokolade bekommen und so aus den Geschichten, wie sie immer erzählt. Ne?
Ja.
Also das war auch nicht alles. Nee. Klar, man wurde da so in diese Hitlerzeit reingeschaffen, rein erzogen. Ne? Das sind noch so diese Überbleibsel.
Ja, klar.
Und ich sehe es immer für mich als Aufgabe, den ganzen Scheiß jetzt endlich mal zu beenden. und meine Kinder irgendwie anders. Ja, klappt mal mehr, mal weniger gut.
Naja, gut, aber es ist ja schon mal ein Vorteil, wenn man selber reflektiert ist und die Dinge irgendwie gut einordnen kann und eben wirklich ja bewusst die Dinge ganz anders zu machen bei den eigenen Kindern. Ne? Das den Willen hatte ich auch, ist mir, glaube ich, ja auch zu großen Teilen irgendwie gelungen. Ja, das stelle ich mir wirklich schwierig vor. Vor allem, wenn das so nach außen hin wirklich, wenn sie auch so viel geweint hat und so, das hat bestimmt mit euch als Kindern so viel gemacht, ne? Immer so eine todtraurige Mutter da zu haben. Und wie sah denn aus deiner Sicht die Hilfe aus, die sie sich geholt hat oder eben nicht geholt hat? Was hättest du dir für sie gewünscht? Was hätte sie anders oder besser machen können?
Schwierige Frage, keine Ahnung. Also im Kindesalter hat sie halt viel Bier immer getrunken. Also was heißt viel, ne? Ja, doch, schon jeden Abend so 2-3 Flaschen Bier. Ist jetzt nicht die übelste Alkoholikerin, aber halt trotzdem Alkoholiker.
Ja.
Das hat sie damit als Therapie gemacht, sag ich mal. Die erste Zeit nach der Scheidung und Oma und so was.
Ja, sie ist ja, das kam ja dann auch noch dazu, sie ist ja offensichtlich auch nie so richtig über die Trennung hinweggekommen, ne?
Ja, aber auch da kann man sagen, klar, da wurde geheiratet, das war eine 17-jährige oder sowas Ehe. Ich weiß nicht mehr, wie lange das war. Aber da muss man auch versuchen, beide Seiten zu reflektieren und zu verstehen, ne? Das ist halt nicht einfach, mit so einem Menschen zusammenzuleben.
Aus Sicht deines Vaters, meinst du?
Ja.
Ja, klar.
Also, das war ja nicht der erste Suizidversuch, das war im Prinzip der dritte.
Ah, okay. Habt ihr von denen davor mitbekommen? Oder du?
Der erste Suizidversuch, da gab es mich noch gar nicht. Da war meine Schwester, glaube ich, gerade ganz jung. Das war
Ja,
im
genau.
Haus. Der zweite, so wie ich das weiß, den habe ich hier ausgesprochen. Da ist er nach Jüst gefahren in den Urlaub und hat sich von der Arbeit Insulin mitgehen lassen. Da habe ich dann auf dem Hinweg dahin, da haben wir dann telefoniert und dann wurde mir das Telefonat irgendwann zu komisch und da habe ich ihr das ausgeschwatzt, habe gesagt, sie soll die Scheiße aufhören.
Hast du damit, also hat sie das angedeutet oder hast du es einfach
Nee,
irgendwie
ich
in
habe
der
es
Tür
einfach
gehabt
gemerkt.
oder?
Ich habe das gemerkt an ihrer Stimmung und ich wusste, dass die Stimmung trauriger ist als sonst,
Ah.
anders. Ich habe das einfach gemerkt. Keine Ahnung,
Ja.
irgendwas in mir hat gesagt, dass da ist was, das läuft nicht ganz gut.
Ja.
Ja, sie hat es dann auch letzten Endes gelassen und ist dann nach dem Urlaub nach Hause gekommen und hat sich dann auch direkt, ich weiß nicht mehr, ob es direkt war oder eine Woche oder so, auf jeden Fall ziemlich zeitnah danach selbst eingewiesen, und hat das ganze Insulin auch abgegeben im Krankenhaus.
Aber war das nicht in erster Linie wegen des Alkohols und gar nicht so sehr wegen der Psyche?
Nee, das war ja, da war die schon jahrelang wieder trocken. Also da,
Ach so,
das
okay,
war eine
das war vorher,
Zeitspanne.
okay.
So, da war die schon 15 Jahre trocken oder 10.
Ah ja, okay. Ja,
Das
das
war
ist ja.
im Prinzip, sage ich mal, ein Jahr vor dem tatsächlichen Suizid.
Okay.
Ungefähr.
Ah, und wie lange war sie da?
Das vom Herbst bis im Frühling. Irgendwie war das eine Wurzel. Dann bin ich irgendwann im April, März, April wieder bei ihr eingezogen und auch kurze Zeit danach wurde sie dann entlassen, als austherapiert. Das hat ihr überhaupt nicht gefallen. Dann hat irgendwann im Sommer mein Bruder noch geheiratet. Und ja, das war schon der Zeitpunkt, da haben wir schon echt viele Gespräche auf der Couch geführt. Also
Auch über Suizid?
auch über Suizid.
Hast du sie darauf angesprochen oder hat sie von sich aus was gesagt?
Das weiß ich nicht mehr.
Ja. Aber was hat sie darüber gesagt?
Ja, dass sie nicht mehr leben möchte. Ne? Also, dass sie keinen Sinn in ihrem Leben findet. Und
Ja.
ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es ihr eigentlich nur um die Kinder bei mir geht. Und ich habe ihr dann auch klar gesagt, dass es bei mir noch was dauert,
Oh.
bis ich Kinder habe.
Ja, eben, da warst du ja Anfang 20, ne? 23 oder was? 24.
Ja, 25 bin ich froh, dass. 26, ich weiß es schon gar nicht mehr. Dieses
Ja,
Jahr
wenn
ist
du jetzt 35 bist, genau, es
es.
ist 10 Jahre her,
Nee,
ne?
ich
Also.
werde für mich, genau. Ich war noch war ich 34. Ja, 24. Ja.
Ja, aber wie reagiert man darauf? Weil ich meine, wenn dir jemand das erzählt, dass sie keinen Sinn hat und dass sie überlegt, das zu beenden und so, ich meine, wie hast du als Sohn reagiert?
Das kann man gar nicht so sagen.
Ich meine, hast du versucht, es ihr auszureden oder hast du,
Nein, habe
weil,
ich nicht.
bitte?
Ich habe es nicht versucht auszureden. Weil ich wusste, dass das sowieso passiert, früher oder später. Ich meine, wir haben mit der Frau, also ich, seit damals fast 25 Jahren gelebt und mindestens zwei Suizidversuchen. Damals war ich schon ziemlich belesen, was Suizid angeht. Und ich wusste, das passiert
Aber wie kam
sowieso.
das? Das ist ja auch nicht normal, dass man in dem Alter schon so viel darüber weiß.
Ja, weil ich halt mit einer manisch-depressiven Mutter zusammengelebt habe, 20 Jahre.
Ja, du sagst das einfach so. Habe ich ja auch mein Leben lang, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, weil ich wusste nicht so richtig, was sich vor meinen Augen abspielt, ehrlich gesagt. Und deswegen bin ich gar nicht auf die Idee. Also ich habe nicht realisiert, dass sie schwer psychisch erkrankt ist. Ich habe halt gedacht, die ist scheiße und schlecht gelaunt und ätzend. Die hat halt nicht geweint oder so, also wo man sie konkret hätte fragen können, okay, warum weinst du eigentlich immer, sondern die war halt einfach immer scheiße. Und deswegen habe ich nicht gewusst, was sich da vor meinen Augen abspielt. Und ja, also ich finde, weil du sagst das so selbst als selbstverständlich, ich finde das nicht, dass man
Ja.
dann auch liest, sich beliest und so. Also das, und ich meine, ganz darüber hinaus, okay, du hast gewohnt oder du hast seit 25 Jahren gesehen, diese Frau ist kreuzunglücklich, die ist schwer depressiv. Das ist ja das eine. Und dass man so auf logischer, rationaler Ebene verstehen kann, dass dieser Mensch offensichtlich in diesem Leben niemals glücklich werden kann oder wird, das ist ja das eine, dass man dann das versteht, warum dieser Mensch sein Leben beendet. Aber auf der anderen Seite, ich meine, du bist der Sohn, du brauchst ja deine Mama eigentlich. Also ich meine, selbst wenn man irgendwann erwachsen ist, dann man hätte einfach gerne seine Mutter weiterhin. Vor allem dann, Entschuldigung, irgendwann dann vielleicht auch als Oma und ich weiß nicht was. Und weil dieses Herz, das schlägt ja auch in einem, dass man nicht möchte, dass die Mutter von einem weggeht. Hast du das gar nicht gehabt? Konntest du das so von dir abschalten?
Doch. Klar. Also ja. Ich war schon immer jemand Ungewöhnliches, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ich habe mich immer viel Handlungen von Menschen hinterfragt, auch als Kind schon. Ich bin auch oft damit angeeckt und wurde oft in eine komische Ecke gestellt. Heutzutage sage ich, das nennt man hochsensibel, was das okay. ist. Und das Wort einfach von Grund auf falsch angepackt, das hochsensible Kind. Ich habe nie Fußball gespielt oder so eine Scheiße, da hatte ich nie Lust drauf. Ich habe mich immer mit, in Anführungsstrichen, wichtigen Sachen beschäftigt. Und das war halt sowas. Und ich wollte einfach wissen, wo kommt das her? Warum ist das so, wie das ist? Und das deswegen habe ich angefangen, mich zu belesen.
Aber hast du wirklich auch in dem Alter schon realisiert oder wirklich verstanden, dass es sich bei Depressionen um eine Krankheit, eine Erkrankung handelt? Weil ich meine, wir alle Betroffene, selbst obwohl wir das ja inzwischen nun alle wissen, wirklich das zu verstehen, warum dann der Erkrankte, der Betroffene sich nicht aktiv dem widersetzen kann und irgendwie selber dagegen angehen kann, das erschließt sich ja vielen. Also mir.
In welchem Alter? Bitte? In welchem Alter? Du hast jetzt gesagt, in dem Alter.
Ja, eigentlich immer, also seit du dich damit beschäftigt hast, weil, also hast du das wirklich in voller Gänze verstanden? Okay, sie ist offensichtlich erkrankt.
Nee, überhaupt eben nicht. Ja. Also anfangs gar nicht, ne? Also das ist halt auch so ein Lernprozess, ne? Was ist das jetzt? Und man lebt halt mit den Leuten zusammen. Ich bin dann damals irgendwann auch zur Bundeswehr, war da ein paar Jahre und rettungsdienstmäßig habe ich dann ein bisschen angefangen, habe da auch ein bisschen was dazugelernt, hatte auch immer Freunde, die im Rettungsdienst sind.
Da hast du ja wahrscheinlich auch schon ein paar Suizide dann erlebt, ne?
Beruflich?
Ja.
Ja, den einen oder anderen. Aber das war, also Feuerwehr, so voll und ganz habe ich erst nach meiner Mutter damit angefangen. Das weiß ich auch, das hat wahrscheinlich auch irgendeinen spezielleren Hintergrund, warum ich das gemacht habe. Ja, keine Ahnung. Also ich war, also rettungsdienstmäßig, da war ich eigentlich immer als junger Erwachsener fing das schon an, da war ich schon mit dabei bei den Freunden und wollte das eigentlich auch dann irgendwann immer mitmachen.
Ja. Hast du denn irgendwie versucht, auf eine sohnartige Weise deiner Mutter zu helfen? Hast du irgendwie gedacht, du kannst irgendwas für sie tun?
Ja.
Wie sah das aus?
Ich habe versucht, mit ihr zu quatschen. Ich habe versucht, Mama, komm, wir verbringen Zeit zusammen oder und. Aber das hatte keinen Zweck. Das hatte keinen Sinn. Und ich habe irgendwann habe ich vielleicht auch resigniert und habe gesagt, Mama, bei mir dauert das noch so lange mit den Kindern. Wenn du nur darauf wartest, dann wirst du noch unglücklicher.
Ja, vor allem, also ich verstehe, dass jemand, der so erkrankt ist, dann immer Hoffnung setzt in irgendetwas, was in der Zukunft liegt und dann irgendwie denkt oder hofft, ja, dann wird bestimmt dann irgendwie vieles besser. Aber ich meine, deine Schwester hatte doch dann inzwischen auch, nee, die hat sie ja erst nach ihrem Tod gekriegt, ne? Ihre Kinder.
Nee, hatte sie schon.
Hatte sie schon, okay.
Also eins.
Genau, aber das hat ja jetzt, war ja dann offensichtlich auch nicht das Rätsellösung. Also dann hat sie irgendwie bei dir, ja eben, also ich verstehe das, dass die dann immer hoffen, ach ja, okay, wenn das noch ist und so, aber das wäre ja sowieso nicht, hätte ja sowieso nichts geändert, ne? Also ich vergleiche es ja eben immer mit einer Krebserkrankung, weißt du, jemand, der Krebs hat, der dann denkt, ja, okay, wenn das nur ist und das nur ist, also ich meine, das heilt denjenigen ja auch nicht, also und als du als Außenstehender kannst eben leider einfach da auch nichts machen und das maßt man sich aber auch nicht an, deswegen, das ist immer so diese Krux an der Sache, dass wir Betroffenen von, oder die wir Angehörige haben, die eben psychisch erkrankt sind, dass man immer dann denkt, ja, aber eigentlich müsste ich doch was machen können, was denen dann hilft und was das besser macht. Nein, wie denn? Also das ist, ne, das ist eine Erkrankung, wie viele andere auch, die zum Tod führen. Und natürlich können wir da nichts machen und können denen nicht retten und heilen und so. Aber das eben zu verstehen, ist schwierig.
Also, ja, ich glaube, mein Bruder hatte damals auch schon die Kinder, eins oder schwanger, ich weiß es gar nicht mehr. Ich hab dir auf jeden Fall irgendwann gesagt, ich habe ihr gesagt, sie soll's mir jetzt nicht sagen, weil ich sie sonst zwangseinweisen lassen muss, aber wenn sie das als ihre Lösung findet, dann ich kann ihr nicht helfen dabei. Dann soll sie es machen.
Das war aber auch, also das ist schon ein Schritt, ne, aus Sicht des Sohnes, also von dir, wie krass, also hat sie sich, also du hast das von dir aus irgendwann gesagt oder hat sie sich wie so eine Absolution von dir erteilen lassen, weil das hat nämlich meine Mutter von meinem Bruder sich tun lassen und das finde ich schon echt einen Schritt, den finde ich einfach, der finde ich einfach krass. Also den eigenen Sohn um Erlaubnis zu fragen, ja, was denkst du, soll ich mich umbringen oder nicht? Und ja, also sie hat dich nicht danach gefragt, du hast es von dir aus gesagt. Weißt du nicht mehr. Ja, ist ja auch nicht so wichtig.
Das war dieser Abend. Ich weiß es nicht mehr.
War das kurz vorher?
Ja, ein paar Tage vorher.
Oh.
Sie hat sich ja kurz nach der Hochzeit umgebracht.
Ja, wie waren diese Tage überhaupt für dich? Hast du, erzähl mal, wie das war, als sie sich dann zugespitzt hat. Habt ihr nochmal, oder hast du nochmal eine Verschlechterung bemerkt? Oder wie hast du das alles wahrgenommen? Was ist passiert?
So der Abend davor lag sie im Bett. Ich bin vom Sport gekommen. Wollte dann bei meiner damaligen, wie sagt man es, er war schon eine Freundin. Ich habe sie sogar gefragt, ob es recht ist. Sie sagte, ja, mach, geh. Aber ich habe halt wieder gesehen, dass sie maximal traurig ist. Ich habe gesagt, Mama, ich kann hierbleiben. Kein Problem. Nein, fahr zu Nadine. Ich kann hierbleiben, ehrlich. Sie hatte die ganze Zeit ihre Hände unter der Bettdecke. Da könnte man vielleicht einen Grund finden, um sich einen Vorwurf zu machen. Aber ich...
Warum?
Wäre mich einfach dagegen, dass ich da unter der Bettdecke nachgeguckt habe. Also nicht nachgeguckt habe.
Ja, aber was hättest du da finden
sollen? Ja, sie hat einen Strick und hat schon mal geübt.
Da in dem Moment meinst du schon?
Ja, bin ich mir 100% sicher, weil sie die Hände nicht über die Bettdecke holen wollte. Man könnte jetzt drüber nachdenken, also wir haben den Strick, also den Übstrick, den haben wir auch dann hinter der Schlafzimmertür gefunden, später. Der hing da. Letzten Endes hat sie sich ein anderes Seil genommen, sie hat das schon geübt, Wochen vorher, Monate vorher, wahrscheinlich. Also damit, das ist ja kein Entschluss, den man einfach so für sich, ich bringe mich jetzt um. Das sind nämlich die Leute, die sich auf die Brücke stellen und ganz viele Rettungskräfte holen. Die wollen eigentlich nur Hilfe haben. Jemand, der sich umbringen will, macht das still und leise.
Gibt es auch. Es gibt alles, ne? Es gibt es aus dem Affekt heraus, aus der Situation heraus, Leute, die dann von irgendeinem Hochhaus springen oder es gibt wirklich alles. Aber ich denke auch immer bei denen, die sich hier erhängen, meine Mutter hat sich ja auch erhängt, das bedarf schon einer gewissen Vorbereitung. Ja. Und
Recherche, ne? Weil das ist eine schmerzfreie, sichere Variante. Das ist ja alles andere als so, was der Volksmund so behauptet. Oh, man muss irgendwo runterspringen, das tut weh. Nee, muss man nicht. Und das tut auch nicht weh.
Nee, genau, vor allem so, wie es eure Mutter gemacht hat. Genau, da habe ich auch mit deiner Schwester schon drüber gesprochen. Ich finde, dass es für dieses Erhängen, so wie eure Mutter es gemacht hat und wie viele andere das machen, fehlt eigentlich ein Wort, fehlt eigentlich ein Begriff. Denn es gibt ja dieses wirkliche Erhängen, so wie meine Mutter das gemacht hat, und es gibt dieses in die Schlinge legen. Das wird ja auch immer als Erhängen abgetan, ist es aber im Grunde ja gar nicht, weil die sterben nicht durch einen Genickbruch oder sonst irgendwas, sondern dadurch, dass eben die Sauerstoff und die Blutzufuhr zum Gehirn eben abgeklemmt wird, ne?
Genau, die Karotiden werden abgequetscht und ja, dann dauert das 10 Sekunden.
Und dann sind die bewusstlos, genau, und dann merken die gar nichts mehr, ne, von ihrem Tod, genau oder von ihrem Sterben.
Genau.
Ja, genau. Und deswegen, aber ich finde, dafür gibt es keinen Begriff. Der fehlt irgendwie. Das, ja. Aber egal, zurück zu dem Geschehen. Genau, du hast sie da im Bett liegen gesehen und bist dann gefahren.
Ich bin dann gefahren, ja.
Hm. Und dann?
Hab dann abends noch ganz normal mit ihr geschrieben. Gute Nacht und bau keine Scheiße und so. Ja, ja.
Ach, das hast du noch. Hast du immer, wenn du nicht da warst, mit ihr noch Kontakt gehabt?
Ja, immer.
Ach. Weil du dir immer Sorgen gemacht hast.
Ja, ja, klar. Immer.
Oh, was für ein Leben, ne? Immer in Angst und immer in Sorge. Es ist wirklich furchtbar.
Ja, es war effektiv was. Ein halbes Jahr vielleicht. Aber, ja.
Trotzdem, ich meine, wo bist du mit deinen ganzen Sorgen und Gefühlen geblieben? Das ist ja nicht auszuhalten. Ich weiß nicht, wenn man immer Angst haben muss. Und wo bist du geblieben?
Die habe ich mitgemacht. Also das war so das letzte Jahr von der Bundeswehr war halt gut an der Bundeswehr, weil die mir das alles bezahlt haben. Die Reiserei, Bewerbungsgespräche, Einstellungstests für die Feuerwehr und so weiter, das habe ich da schon parallel mitgemacht. Mhm. Und eigentlich mit der eigentlichen Arbeit Bundeswehr habe ich so mehr oder weniger schon abgeschlossen. Die wussten das auch, dass das bei mir zu Hause gerade so ist, und haben mir eigentlich auch Freiraum gelassen, so dass ich mich komplett auf meine Zukunft konzentriert habe, mhm, auf meinen Sport und auf meine Mutter.
Ja.
Also im Dienst selber gearbeitet habe ich wenig.
Boah. Aber hast du dir irgendwie psychologische Unterstützung oder irgendwas gesucht?
Zu der Zeit noch nicht, nee.
Noch nicht, erst später. Und hast du aber mit irgendjemandem darüber geredet, mit deiner Freundin oder mit deinen Geschwistern, ja, oder mit deinem, ja, Vater oder mit irgendjemandem?
Ja, mit meinen Freunden.
Ah.
Mit meinen Geschwistern eher weniger.
Ja?
Ja. Mhm. Ja, eher weniger.
Ja. Aber das ist ja eben für alle Beteiligten wahnsinnig schwierig. Denn im Grunde weiß man ja, ich meine, selbst wenn man seine Sorgen und Ängste Freunden oder seinem Partner oder so mitteilt, ja gut, es sind ja alle total hilflos und keiner weiß ja im Grunde, was er sagen soll. Ich meine, es kann ja auch niemand irgendwas Hilfreiches tun oder sagen, ne? Aber allein das Mitteilen hat ja vielleicht schon ein bisschen Erleichterung verschafft, ne? Oder?
Ja.
Okay, also du hast dann abends noch mit ihr geschrieben und dann hat sie da noch geantwortet?
Ja, ich weiß ja auch den Zeitraum, wo sie es ungefähr gemacht hat. Sie war dann noch in der Stadt, hat sich dann ein neues Seil gekauft, wurde dann auch von irgendeiner Nachbarin, von irgendwem wurde sie auch in der Stadt, haben sie sich unterhalten und Kaffee getrunken und boah, ich fange jetzt an mit Sport und Springseil gekauft und
nein,
ein rotes Springseil.
Oh.
Und ja, das war dann auch das
Werkzeug. Hat sie von sich aus erzählt oder hat die Nachbarin sie darauf angesprochen?
Boah, dass sie jetzt anfängt Sport zu machen. So, was hast du hier gemacht und oh, was hast du Schönes gekauft und,
ach,
ja,
und
Springseil, Gott, und wir machen jetzt Sport und so, bla bla bla.
Oh Gott, stell dir mal vor, jetzt wie, oh Gott, im Nachhinein rückblicken, ne, was muss die, wie muss die sich auch fühlen, die Nachbarin? Oh Gott.
Ja. Ja, so ist es.
Ja, okay, dann war sie noch in der Stadt und dann hat sie da schön eingekauft und dann ist sie nach Hause gefahren.
Nach Hause gefahren, hat noch ihre Wäsche gemacht, Wäsche aufgehangen, Computer angemacht, der sich dann allerdings auch selber wieder gesperrt hat. Ja.
Um nochmal zu recherchieren oder was glaubst du, was hat sie am Computer?
Ja, um einfach alles offen zu legen, ne, damit ich das finde, damit ich überall rankomme. Die hat das schon gut durchgedacht, alles. Ein paar Sachen hat sie vergessen. egal. Aber
ja, meine Mutter hat in ihrem Abschiedsbrief geschrieben, ja, ich kann jetzt aber auch nicht an alles denken. Oh ja, und so genau so ist das. Ne? Die haben dann auch nur so begrenzt Kapazitäten, verständlicherweise. Ja,
also einen Abschiedsbrief hat sie gar nicht geschrieben. Mhm. Aber ich gehe auch einfach davon aus, dass sie genau so viel wusste wie ich. Nämlich, dass wir wissen, dass das passiert.
Ja, aber trotzdem hättest du es dir irgendwie gewünscht?
Dass es macht?
Ja, dass du den Brief schreibst noch?
Naja, man wünscht niemanden den Tod, ne?
Nee, aber ich meine, du für dich als Sohn, hättest du gern noch irgendwas bekommen? Weil die meisten, die keinen bekommen, die leiden da sehr drunter, dass sie keinen.
Nee, ich leide da nicht drunter. Nee. Ich leide generell, man leidet halt, glaube ich, auch ein ganzes Leben darunter, gerade unter den Bildern. Niemand will seine eigene Mutter so sehen.
Ja.
Aber grundsätzlich bin ich, glaube ich, ziemlich fein damit.
Okay, dann war sie irgendwann wieder zu Hause und du bist dann irgendwann von der Arbeit gekommen, richtig?
Genau, ich bin immer nach dem Dienst noch zum Sport und dann nach Hause und bin dann ganz normal Treppe hoch. Wir haben da im ersten Obergeschoss gewohnt, in so einem Mehrfamilienhaus. Da ist mir der Hund schon entgegengesprungen. Mir auf dem Arm, Keksi. Mutter habe ich nicht gefunden. Ich habe nur gesehen, der PC ist an, das Handy liegt daneben. Ich dachte, was ist das denn, ey? Und dann stand so im Eingangsbereich, ich glaube, eine Liege war das von mir. Da hat sie mich schon Tage vorher angesprochen. Ich soll die endlich mal in den Keller räumen. Die stand dann im Flur. Ja, da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht ist sie gerade im Keller. Oder war sie auch? Ja, ich habe mir die Liege geschnappt und ich weiß nicht mehr, ob es eine Liege war. Irgendwas war es. Sorry, keine Ahnung. Dann bin ich die Treppe runter und habe dort dann so im Augenwinkel gesehen und da denke ich mir, was für ein Idiot hängt denn da eine Gummipuppe hin? Liege noch weggestellt und dann beim zweiten Blick, oh, scheiße.
Oh Gott.
Ja, und dann hingen sie da an der Gasleitung, Hose runtergezogen, hat sich über einen Eimer gesetzt, damit sie keine Sauerei macht.
Das habe ich noch nie gehört.
Ja, genau. Mit dem Rücken zur Treppe.
Oh Gott.
Ja.
Was für unvorstellbar für dich als Sohn, seine Mutter so zu finden. Vor allem in dem Moment hast du ja scheinbar wirklich nicht damit gerechnet, ne?
Nee, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe auch direkt erkannt, die war schon blitzeblau und überall und unten, das Blut, das hat sich schon gesetzt, also die hing da schon ein, zwei Stunden, da brauche ich ja nichts mehr machen. Und dann hat das aber irgendwie Peng in meinem Kopf gemacht. Also bis zu dem Moment, das sind jetzt maximal 2 Sekunden, ne, diese, was ich da erzähle.
Ja.
Also die 2 Sekunden bin ich noch relativ entspannt mit der Situation gewesen, habe direkt erkannt, okay, das ist Mama, okay, da ist schon Blut abgesackt, da ist kein Leben mehr drin. Da kannst du jetzt drücken, wie du willst, da passiert nichts mehr. Und dann hat das aber Peng in meinem Kopf gemacht und dann habe ich angefangen rumzuschreien und bin die Treppe hoch und runter und habe an allen Türen rumgehämmert, gebollert, geklopft. Keiner hat aufgemacht, dann bin ich auf die Straße gelaufen, habe da weiter rumgebrüllt. Und irgendwann habe ich mir mal ein paar Backpfeifen gegeben und habe gesagt, so, jetzt musst du dich mal beruhigen. Ja, und dann kannst du mal auf der Leitstelle angerufen. 112, hab gesagt, was passiert ist. Und dann kamen die halt auch zügig.
Aber was hast du, ich meine, okay, das ist ja was völlig anderes. Ich meine, du hast vorhin auch schon mal gesagt, du hast immer... Das schwelte immer so über euch und du hast immer eigentlich damit gerechnet oder du bist davon ausgegangen, dass sie es irgendwann tun wird. Aber der Moment, wo das dann wirklich passiert ist, also was ist in dir vorgegangen?
Ja, das. Also nix, also Leere, ne? Du Scheiße.
Ja.
Willst du nicht?
Nee.
Also man kann sich noch so gut damit befassen, man will nicht, dass die eigene Mutter vor einem stirbt.
Natürlich nicht und vor allem nicht so. Ja. Nee.
Und schon gar nicht hätte ich sie finden wollen. Ich glaube,
natürlich nicht.
Ich weiß auch nicht, ob das ihr Plan war, ob ich sie finde oder ob sie lieber gehabt hätte, dass sie irgendeine andere Mietpartei gefunden hätte. Keine Ahnung.
Ja, nimmst du ihr das übel?
Nö. Auf keinen Fall.
Also, das dürfte man ruhig sagen, weil also, nee, ich meine,
nee. Okay. Ich habe nicht einmal habe ich gedacht, boah, Mama, warum? Also warum?
Ich meine nicht, dass sie sich umgebracht hat, sondern nee, nee, dass du derjenige warst, der sie gefunden hat.
Nee.
Nee? Mhm. Okay. Ja, wie ist es dann weitergegangen? Dann kam die Rettung, dann kam die Polizei wahrscheinlich.
Ja, währenddessen habe ich dann noch den Rest der Familie angerufen, außer die Oma. Mhm. Aber meine Schwester, mein Bruder, Tante.
Haben die damit, also ich meine, wie haben die reagiert? Die werden ja genauso wenig damit gerechnet haben, ne?
Ja, also ich weiß nur noch am Telefon, wie die reagiert haben. So
ja.
Wie man halt so reagiert, ne? Sofort in Tränen ausgebrochen. Mhm. Nein, nein, nein.
Ja, genau.
Meine Tante, die saß damals im Zug, auf dem Weg nach Köln, glaube ich, oder umgekehrt. Mhm. Ja.
Und dann sind alle gekommen, so nach und nach.
Ja, genau. Mhm.
Hattet ihr, ich weiß, dass deine Schwester erzählte von zwei Kriminalbeamten oder so, aber hattet ihr auch einen Notfallseelsorger oder so? Hat man euch irgendwas
vorgestellt? Ja, genau, die Kripo, das ist ja ein Tatort, ne? Das ist ja ein ganz normaler Ablauf. Die sind dann gekommen, der Vermieter, der wurde benachrichtigt. Mhm. Der ist dann oder der hat das irgendwie mitbekommen aus der Nachbarschaft, dass da so Trubel auf der Straße ist, mhm, und Feuer, hier Rettung und Polizei und so, auf einmal alle da waren. Dann kam er da auch irgendwann an, hat sich da hingestellt wie so ein Idiot. Ja, es gibt halt so Menschen, die müssen sich einfach wichtig tun, dann.
Ach, oh, furchtbar.
Ja. Ja, Kripo kam, die haben Fragen gestellt ohne Ende, klar, normal. Ich glaube, meine Geschwister denken, dass die Fragen irgendwie ungünstig waren. Ja, die sind in dem Moment für die Angehörigen sind die ungünstig, aber die müssen halt gestellt werden. Das ist einfach so.
Aber kein Notfallseelsorger?
Doch, der kam auch irgendwann.
Okay, aber hat der dir irgendwas gebracht?
Puh, nee, eigentlich nicht.
Ja, was hast du als schlecht wahrgenommen in dieser Gesamtsituation oder was war irgendwie gut für dich oder so, weil viele machen ja wirklich sehr schlechte Erfahrungen, manche machen auch gute Erfahrungen. Was waren deine Gefühle da so oder Erfahrungen in dieser extremen Situation?
Also ich hätte am liebsten den Vermieter in die Fresse gehauen, der sich da so hingestellt hat wie so ein Affe, und mein Bruder, der sich so aufgeführt hat wie ein Affe.
Ja.
Aber der war halt komplett schockig, ne?
Ja.
So normal.
Ja.
Aber ich hab's in der Situation einfach nicht verstanden, warum die da so einen Aufriss machen und warum die da Rettungskräfte angehen und warum die sich da hinstellen, als ob es jetzt nur die gibt.
Ja.
Das sind halt, Kripo kommt halt und die müssen einfach ihren Job nachgehen und die müssen halt Fragen stellen und die müssen halt auch Fragen in Angehörige.
Ja, aber man selber als Angehöriger, man reagiert ja, man hat das ja selber gar nicht unter Kontrolle, ne? Nee. Und da ist wirklich, man ist so, es sind ja eine Million Gefühle von Schock bis Wut, ist ja alles Trauer und man dreht halt komplett am Teller einfach. Also als ich die Information bekommen habe, habe ich gelacht zum Beispiel, weil mein Gehirn völlig überfordert war und so eine Übersprungshandlung, die ich mir bis heute nicht erklären kann. Also man reagiert halt völlig absurd. Ja. Also das, ne, genau. Aber
ich will denen das auch gar nicht vorwerfen, mein Bruder,
nee, verstehe ich.
Dass er so reagiert hat, das war halt einfach seine Art und er hat sich dann auch beruhigt, als wir ihn gesetzt haben.
Wie ging es dann weiter?
Boah, ich weiß nicht mehr, aber als sie dann alle weg waren, so Mutter wurde abtransportiert, die war dann beim Bestatter. Irgendwann kam die Rettungsdienstbesatzung hoch und hat dann gesagt, ja, also da stand ich noch draußen und haben sie gesagt, ja, ihre Mutter ist tot. Da habe ich auch mal kurz gesagt, ja, das wusste ich ja vorher schon.
Oh Gott. Oh Mann.
Ja.
Alle so hilflos, ne, in so einer Zeit, doch scheiße. Ja,
war eine blöde. Keine Ahnung. Wir sind an dem gleichen Tag dann noch, haben wir dann gesagt, komm, wir fahren jetzt alle alle zur Oma und dann müssen wir das auch noch irgendwie beibringen.
Ja. Die hat sich wahrscheinlich auch gewundert, als ihr dafür mit versammelter Mannschaft vor der Tür standet, ne?
Nee, die hat das, glaube ich, auch schon geahnt.
Ja?
Ja, das ahnt man. Sowas, weiß ich nicht. Mhm. Also tief innen drin weißt du, da kommt jetzt eine beschissene Nachricht. Mhm. Und ja, nicht nur, ich habe mein Bein gebrochen, sondern eine richtig beschissene.
Ja, ja. Oh Gott, und die nächsten Tage, ich meine, was hast du, wo bist du hin? Du, ich meine, du wohntest ja auch noch dann in dieser Wohnung und mit den ganzen Sachen von deiner Mutter und konntest du da bleiben? Also nee, die kommenden Tage auch? Nee.
Nee, ich habe gesagt, ich schlafe keine Nacht mehr in dieser Wohnung, in diesem Haus.
Ja.
Kein einziges Mal mehr und dann penne ich lieber draußen. Oder also ich habe mich dann bei Nadine aufgehalten, bei meiner damaligen neuen. Mhm. Liebschaft, Freunde, keine Ahnung. Und hab da, ja, klar, die erste Woche oder so habe ich, glaube ich, nicht eine Sekunde gepennt. Ja. Aber ich konnte die Dunkelheit nicht ertragen.
Ja.
Hab immer mit Licht angepennt und ich brauchte auch immer Körperkontakt.
Ja.
Ja, ich habe dann relativ schnell, also wirklich in den ersten Tagen angefangen, das muss jetzt hier weitergehen. Ich muss das bearbeiten, sonst gehe ich daran Bananen. Und dann habe ich mir die geschnappt und bin dann erst bei denen. Die hatte ein Kellerzimmer und links ging noch so ein dunkler Gang entlang. Da habe ich gesagt, so mach mal ein Licht an, da gehe ich jetzt rein. Und dann erst mit ihr zusammen und dann.
Bei deiner Freundin jetzt meinst du?
Ja, genau.
Ja, ja.
Und dann habe ich gesagt, mach mal das Licht aus und gehe ich mal bis hinten hin.
Oh.
Und habe mich einfach dieser Situation gestellt und meinem Kopf gesagt, da passiert nichts Böses. Das habe ich dann ein paar Mal gemacht und irgendwann bin ich dann auch zu unserer Wohnung, habe meinen Onkel noch dazu geholt. Komm, ich muss da jetzt mal in den Keller und dann muss ich dir das alles erzählen, wie das war. Ich musste das machen, so für mich.
Ja.
Dann habe ich dem dort alles erzählt, gezeigt und dann haben wir da auch, glaube ich, erst entdeckt, ach, da hängt ja noch, guck mal, da hängt noch die ganze Wäsche, das ist alles von Mama noch. Der ganze Keller hing voller Wäsche, alles, jede Wäscheleine war voll. Die hat alles gewaschen. Ja, so war das.
Ja, echt noch an alles gedacht, hat meine Mutter auch gemacht. Wahnsinn, ne? An was die dann denken, was sie noch machen müssen, ne?
Irgendwie.
Ja, ist völlig absurd. Hast du sie, weil sie wird, ja genau, du sagst ja, die war dann irgendwann beim Bestatter. Hast du sie da nochmal gesehen oder wolltest du sie nochmal sehen?
Ja, wir haben die quasi am offenen Sarg verabschiedet.
Und wie sah sie aus?
Friedlich.
Na, verrückt.
Ja, zufrieden.
Ja. Bist du froh, dass du sie nochmal gesehen hast? Ja, wahrscheinlich, ne?
Ja, sonst hätte ich wahrscheinlich immer dieses komische, eklige, langgezogene Bild vor mir.
Ja.
Ne, wenn so ein Mensch so langgezogen wird, das sieht anders aus.
Ja, das glaube ich. Ja, und auch nochmal sich in Ruhe verabschieden zu können, beziehungsweise mit den eigenen Augen nochmal. Ich meine, gut, du hast wirklich ja mit den eigenen Augen gesehen, dass sie tot ist. Also insofern brauchtest du das deswegen nicht mehr. Aber ist ja dann vielleicht doch ganz gut, sich nochmal in Ruhe oder dieses Bild dann eben im Kopf zu haben. Ja, das verstehe ich sehr gut. Ja, ja, wie ging es dann nach der Beerdigung weiter? Was konnte, oder überhaupt, wie hat dein Umfeld reagiert? Hast du, weil es gibt ja viele Idioten, die wirklich furchtbar reagieren oder gar nicht reagieren, oder was hat dir gut getan und was war furchtbar?
Naja, also ich habe relativ, also Beerdigung, das hat, glaube ich, auch was länger gedauert.
Habt ihr sie einäschern lassen?
Ja, einäschern und dann in der Nordsee.
Oh, eine Seebestattung?
Genau, das wollte sie ja immer.
Ach, wie schön.
Da sind wir dann auch hin mit ein paar Leuten und das würde ich heute auch nicht mehr machen. Da eine alte Klassenkameradin, die mit ihr in der Klinik war, die haben wir auch noch mitgenommen.
Wieso, meinst du?
Ach, keine Ahnung, ich würde das heute nicht mehr machen. Einfach nur auf die Familie beschränken.
Gut, okay.
Ja, das war okay. War eigentlich schön. kann man sagen.
Hat dir der Kontakt irgendwie zu deinen Geschwistern, also habt ihr innerhalb der Familie irgendwie dann im Anschluss viel darüber geredet? Hat dir das geholfen oder hätte dir das geholfen, falls es nicht stattgefunden hat? Wie war das? Weil ich meine, selbst wenn man denselben Menschen verloren hat und selbst wenn man Geschwister ist oder sind, dann man trauert ja doch ganz unterschiedlich, ne?
Ja. Mir schon gewünscht, dass, also meine Geschwister, die waren in ihrer Familie, ihrer eigenen Familie.
Okay.
Ich hatte damals, klar, meine Freunde und meine Partnerin. Es tut mir unheimlich leid, das zu sagen, aber wäre der Suizid nicht passiert, hätte ich diese Partnerin schon viel eher verlassen, wahrscheinlich. Das wusste meine Familie natürlich nicht. Die dachten immer, das wäre meine Freundin, aber ich habe mich da nie sonderlich.
Okay.
Eigentlich hatte ich immer ein schlechtes Gewissen, dass ich da bin. Das habe ich dann auch irgendwann gesagt, Nadine, es tut mir wirklich leid, aber ich will dich nicht noch mehr verletzen.
Ja.
Hab das dann auch beendet.
Aber das kann ich dir gut nachfühlen, weil mir ging es genauso. Man klammert sich dann in seiner Verzweiflung an Menschen, von denen man genau weiß, okay, sollte ich eigentlich nicht tun, aber man ist ja so überwältigt.
Hauptsache, ich habe jemanden.
Ja.
Hauptsache, ich habe eine Familie, die mich gerade unterstützt.
Ja.
Fertig.
Genau. Ich habe mich auch an den völligst falschen Typen geklammert. Hauptsache, da ist irgendjemand, obwohl ja. Der hat mir gar nicht geholfen, der hat mich nicht unterstützt, also gar nichts, hat sich auch schon, naja. So, aber das kann ich dir gut nachfühlen. Ja, Hauptsache an irgendjemandem festhalten.
Ja.
Ja, das heißt, okay, deine Geschwister hatten ihre eigenen Familien. Ja, und wie gesagt, das ist ja auch schwierig, ne? Ich meine, gut, dein Vater war sowieso von eurer Mutter ja schon lange, lange getrennt. Und selbst wenn, alle trauern so unterschiedlich und gehen so unterschiedlich damit um, dass selbst wenn man Familienangehörige hat, heißt das gar nicht, dass man sich gegenseitig unterstützt. Und das war bei mir leider auch nicht so. Also, weil das eben so verschieden einfach ist.
Also eine Seite der Tante, also der Bruder von meiner Mutter, mit der Tante bin ich immer richtig gut zusammen unterwegs gewesen. Die hat mich immer unterstützt, wo sie nur kann, weil sie immer gesehen hat, da der spezielle ich will auch gar nicht schlecht reden über die ganzen.
Da geht's dann. Es geht da einfach darum, wie du das empfunden hast. Das ist ja soll gar keine Wertung sein, sondern wie hast du das empfunden?
Genau, also für mich war das immer die Leute, besonders auch meine Tante und meine Oma, die waren immer ich habe jetzt meine Tochter verloren und ich habe meine Schwester verloren. Ach nee, das ist aber alles so scheiße. Und dann rufst du mich auch noch an, während ich im Zug sitze. Das war ja richtig scheiße von dir. So nach dem Motto.
Ja, sorry, dass ich nicht hell sehen kann. Ne?
Und ja, sorry, dass ich gerade meine Mutter am Strick gefunden habe.
Genau.
Tut mir voll leid.
Ja, echt. Boah.
Tut mir leid, dass ich gerade selber unter Schock bin und tut mir leid, dass ich mein Leben lang so ein scheiß Bild im Kopf habe. Also, fick dich.
Ja, echt.
Okay. Ja. Also da Unterstützung meiner Tante, also von ihr, da war wenig bis gar nichts, nie.
Ach, die, mit der du vorher so eng warst immer?
Nee, mit der war immer Unterstützung.
Okay, das ist eine andere Tante. Okay, verstehe.
Ich habe dann eine Wohnung gefunden, ziemlich im Umkreis. Mhm. Wir haben die renoviert, wir haben die gestrichen, Laminat gelegt und alles. So, die hat mir da jeden Tag geholfen. Das haben wir innerhalb von einer Woche haben wir das komplett durchgezogen, alles. Mhm. Und dann bin ich da auch schon eingezogen. Und da war halt dann auch wieder zum Kaffee, wenn du fertig bist, komme ich, aber streichen kann ich nicht. Ja, okay. Dann bleib halt weg. Hätte ich mir nicht gewünscht, wenn da ein bisschen mehr Zusammenhalt in der Familie, wenn da irgendwie mal ein Licht aufgegangen wäre, oh, die hat sich jetzt umgebracht und könnte das vielleicht zusammenspielen mit der ganzen Vorgeschichte, mit unserer Kindheit. Also ich rede jetzt aus Sicht von unserer Tante. Aber da war nie was, da war nie irgendwie eine Veränderung, familiäre Veränderung. Das war immer, es war mal kurzzeitig, haben wir uns mal mit allen zum Grillen getroffen und nee.
Nee, aber weißt du, wenn die ihr ganzes Leben schon so gelebt haben und alles irgendwie von sich geschoben haben und geleugnet haben oder wie auch immer, das war ja deren Umgang, dann tritt ja also nicht plötzlich eine Einsicht ein oder eine Veränderung. Das musst du ja, ich meine, ein Suizid ist sowas Schlimmes und dann, ja, also das hätte mich auch gewundert, wenn du jetzt gesagt hättest, oh, das war, hat sich plötzlich alles total ins Positive geändert, verändert. Ja, tut mir für dich wirklich total leid, weil man wünscht sich das, ne? So einen gewissen Familienzusammenhalt oder ja, aber es ist furchtbar, wenn das dann eben nicht passiert.
Ja, mittlerweile ist alles okay. Ich habe überall keinen Kontakt, wo ich denke, dass tut meiner Familie nicht gut. Ich habe zwei wunderschöne Kinder, ich habe einen super Job, ich habe eine wunderschöne Frau, ich habe ein cooles Haus gebaut. Es kann eigentlich nicht besser sein.
Ja gut, jetzt, 10 Jahre später, also ist das ja schon, aber unmittelbar danach, dieses, also es hört sich ja danach an, dass du mehr oder weniger eigentlich auch alles mit dir selber irgendwie ausmachen musstest. Ja,
ne? ja. Nee, das war schon Mist. Genau, das man ist.
Ja. Und hast du dir dann aber irgendwann, weil irgendwann hast du dir ja offensichtlich professionelle Unterstützung gesucht, ne?
Ja, wir waren mal als Geschwister bei einer Therapie.
Ach.
Aber nur, das war so eine Akuttherapie.
Aha.
Und ich habe dann für mich gesagt, eigentlich will ich das oder brauche ich das nicht. Ich will damit erstmal selber rund gehen.
Ja.
Ob ich das heute nochmal so machen würde oder mich da wenigstens mal 10 Sitzungen hinsetze, um zu gucken, was passiert, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen.
Jedenfalls damals war das nichts für dich. Was ja auch vollkommen legitim ist, das muss ja wirklich jeder so machen, wie es sich für ihn richtig anfühlt, ne?
Ja.
Aber später hast du dann irgendwann gedacht, für dich ist das schon nötig.
Wir haben vor 2 Jahren oder 3 Jahre ist das schon her. Wie alt wird er denn? Doch, das ist schon 3 Jahre her. Haben wir eine Kur gemacht mit der Familie, also meine Frau und meine Tochter und mein Sohn war noch im Bauch. Mhm. Da haben wir an der Ostsee eine Kur gemacht und da habe ich dann auch schon mal. Aber ich habe da auch für mich gemerkt, so eigentlich bin ich fein. Also ich weiß nicht, man kann muss jetzt nicht ein Fass aufmachen, wo nichts ist.
Also, ja, aber glaubst du, das ist wirklich so? Weil, wenn ich von mir ausgehe, ich habe das auch immer geglaubt, mir vor allem auch selber eingeredet. Weil ich fand das auch logisch. Nee. Also meine Mutter wollte sich umbringen schon mit 4, also wirklich ihr Leben lang. Und sie ist 59 geworden, also 55 Jahre lang war sie kreuzunglücklich und schwer depressiv und wollte sie eigentlich Zeit ihres Lebens umbringen. So, fand ich logisch. Ja, die konnte nicht mehr weiterleben. Finde ich logisch, dass sie sich umgebracht hat. Verstehe ich. Aber das ist das, was ich vorhin schon sagte. Wir als Kinder bleiben ja zurück. Und diese Schuldgefühle, diese Wut, dieses Verlassensein und das alles bleibt ja. Und selbst wenn wir Verständnis für unsere Mütter haben, bleiben wir als Kinder aber ja trotzdem mit unseren Gefühlen zurück. Hast du das gar nicht?
Also ich... Nee, ich frage mich nicht, warum. Mhm. Ich frage mich nicht... ich sag nicht, du bist doof, hättest du das nicht woanders machen können. Also ich war nicht... Ich war nie sauer.
Ganz im Gegenteil, wenn du jetzt nur bei dir bleibst, also gar nicht fokussiert auf deine Mutter, weil da habe ich auch gar nichts. Da denke ich auch nicht, wie konntest du nur, denke ich nicht. Gar nichts. Aber du mit deinen Gefühlen, verletzte Gefühle, hast du nicht dieses, also ich will dir auch gar nichts einreden. Ich freue mich für dich, wenn es tatsächlich nicht so ist, aber ich kann ja nur von mir ausgehen, dieses, obwohl ich alles weiß und dass sie krank war und im Grunde an dieser Erkrankung oder an dieser Krankheit gestorben ist, dass sie nicht anders konnte, weiß ich alles. Ich habe alles so Verständnis dafür. Aber ich als verlassene Tochter oder als zurückgebliebene Tochter, ich bleibe ja und dieser Schmerz und diese Trauer und dieses, ich habe Schuldgefühle auf jeden Fall, auch wenn ich weiß, ich hätte gar nichts ändern können. Das Wissen hat mit dem Gefühl ja irgendwie nichts zu tun, ne? Das geht oft nicht überein. Und bei mir ist ganz viel, wo ich denke, ja, eine gute Therapie hätte vielleicht doch irgendwann mal gut getan, obwohl ich immer mir eingeredet habe, nee, ich bin auch fein mit allem. Das stimmte aber nicht, musste ich dann irgendwann so erkennen. Also wenn du nur bei dir bleibst, bei diesen ganzen Gefühlen, die das ja unmittelbar und auch zwangsläufig auslöst, so ein Suizid, Da hattest du aber auch nie das Gefühl, da bräuchtest du Unterstützung.
Manchmal habe ich das Gefühl, aber eigentlich habe ich dieses Jahr sogar vergessen, dass es schon 10 Jahre sind.
Ja, was ja gut ist. Also was mich für dich freut.
Meine Schwester hat mich jetzt vor 2 Wochen oder so hat sie mich gefragt, ob ich noch viel daran denke.
Ja.
Nee.
Nee?
Eigentlich nicht. Also es
ist doch gut.
Ich könnte jetzt sagen, es tut mir unheimlich leid, aber es tut mir nicht leid.
Nein, für dich ist es doch gut, wenn es so ist.
Ja.
Das ist doch gut. Ja, und da eben, vielleicht findet deine Schwester das traurig oder wie auch immer, weil bei meinem Bruder und mir ist es tatsächlich genauso. Ich habe vor 1000 Jahren meinen Bruder schon gefragt, ob er sie gar nicht so vermisst, weil ich vermisse sie so wahnsinnig. Und da hat er auch gesagt, nee, überhaupt nicht. Er hat komplett damit abgeschlossen. Das hat mir in dem Moment natürlich einen Stich ins Herz versetzt, aber ich dachte, ey, für ihn ist es doch fantastisch. Ist doch gut, wenn es so ist.
Ja.
Ja. Ja. Ja, also ich meine, du hast vorhin kurz angedeutet, dass du schon so ein bisschen, dass du dir so rückblickend denkst, ach scheiße, in dieser Situation, als sie da im Bett lag und mit den Händen unter der Decke und so weiter, dass du dir da wünschst, dass du sie gefragt hättest, wie sieht es denn sonst mit Schuldgefühlen aus, die ja alle Betroffenen, alle Suizidhinterbliebenen sehr umtreiben, wie ich aus meiner Erfahrung inzwischen weiß. Hast du das auch?
Manchmal denke ich mir, aber jetzt noch nicht mal mit dem Hintergrund, dass meine Mutter dann vielleicht noch gelebt hätte, sondern mit dem Hintergrund, dass ich unterlassene Hilfeleistung begangen
habe. Ja, ich verstehe, was du meinst. Mhm.
Dass ich vielleicht besser nicht gesagt hätte, mach. Vielleicht, aber das hätte sich auch nur herausgezögert. Eigentlich ist es
Bums. Genau.
Also.
Ja, aber das verstehe ich. Mhm. Ja, genau. Also ich meine, das Wissen haben wir ja alle. Dass,
okay, oder anders gesagt, manchmal habe ich Angst, wenn ich sage, über diese Gespräche zu reden mit meiner Schwester oder mit sonst irgendjemandem. Eigentlich habe ich mit keinem anderen mehr Kontakt aus der Familie, aus mit meinem Vater und meiner Schwester. Vielleicht habe ich Angst zu sagen, dass ich so offene Gespräche mit ihr geführt habe und ihr letzten Endes auch gesagt habe, wenn du meinst, du musst das unbedingt machen, dann mach das. Ich halte dich nicht auf.
Da hast du Angst, dass deine Schwester denkst, du bist schuld.
Ja, vielleicht. Ja, das ist so mein einziger Hintergrundgedanke, dass man das vielleicht gegen mich verwendet.
Wird ja niemand, also wenn das irgendwann mal jemand hätte. Meine
Schwester wird es vielleicht nicht machen.
Nein, niemals. Ich meine, die hat ja auch ihr Leben lang eure Mutter miterlebt, also da wird sie sich ja auch darüber im Klaren gewesen sein, dass früher oder später das irgendwie passieren kann oder wird, ne? Aber das verstehe ich, dass du das denkst oder das Gefühl hast, diese Angst hast. Aber sonst irgendeine Art von Schuldgefühl oder denkst du rückblickend, du hättest Dinge anders machen sollen, können, müssen? Oder sagen wir mal so, was würdest du mit deinem heutigen Wissensstand, nachdem du ja weißt, was passiert ist und wie es passiert ist, würdest du mit dem heutigen Wissensstand Dinge anders machen in Bezug auf damals?
Ja, nicht zu meiner Mutter wieder einziehen.
Ja?
Ja.
Um nicht so hautnah dabei zu sein?
Ja. Mhm. Aber ja, auch da jetzt hätte zu sagen, ich bin...
Ja, und vor allem auf der anderen Seite, weißt du, wenn du nicht da eingezogen wärst und dann wäre passiert, was passiert wäre, dann könnte es gut sein, dass du jetzt denkst, scheiße, wäre ich doch mal bei meiner Mutter eingezogen, genau. Dann hätte ich sie besser im Blick haben können. Also
ja, richtig. Ich bin dieser Mensch, alles, was passiert, hat für mich einen Sinn.
Ja.
Und es ist alles, nichts passiert aus Zufall.
Nee.
Und das passiert nicht aus Zufall, dass ich mich damals von der Laura getrennt habe und zu meiner Mutter eingezogen bin. Und das passierte auch nicht aus Zufall, dass ich sie dann morgens, nachmittags, 14 Uhr oder was das war, gefunden habe. Das war alles so vorbestimmt.
Ja.
So ein bisschen abergläubig bin ich da.
Ja, ich habe das inzwischen auch. Ich denke auch immer, die Dinge, das Schicksal fädelt das irgendwie so ein, dass alles so kommt, wie es kommen soll. Weil wahrscheinlich... Ja, kann ja gut sein, dass du von deinen Geschwistern vielleicht der Stabilste war, der sie hätte finden können oder so, ne? Ausbildung und so weiter, weiß man ja nicht. Also, tja, man weiß es nicht. Ja, aber was, okay, du wärst dann nicht wieder eingezogen, hättest du sonst noch irgendwas anders gemacht? Weil ich meine, du hast ja offensichtlich wirklich sehr, warst ihr sehr zugewandt und hast sehr offene Gespräche mit ihr geführt. Also man, also Außenstehender würde man ja denken, also mehr hättest du für sie gar nicht tun können, ne? Oder hast du ein anderes Gefühl?
Nee.
Also es ist nichts übrig geblieben von, ach scheiße, hätte ich doch mal mich mehr um sie gekümmert, hätte ich doch dies noch gemacht oder das noch gemacht. Nee, das ist gut. Ja. Wie findest du die Art und Weise ihres Suizides? Macht das irgendwas mit dir?
Die Art und Weise? Nö.
Nee?
War noch gut ausgewählt. Der Standort war vielleicht nicht ganz so gut ausgewählt. Aber so an sich, die Methodik, die ist mir geläufig. Und ich weiß, dass sie keine Schmerzen hatte und dass sie eigentlich nur in Frieden einschlafen wollte. Und das hat sie geschafft.
Ja.
Also das war auf jeden Fall die bessere Methodik als Insulinspritzen. Das wäre nämlich nicht so sicher gewesen.
Nicht so sicher, und das ist wohl auch kein schöner Tod, ne?
Nee.
Nö. Ja. Inwiefern hat dich das alles verändert?
Puh. Heutzutage?
Ja.
Ist
natürlich auch schwer zu sagen, weil man weiß ja nicht, wie würde es dir heute gehen, beziehungsweise wie wärst du heute, wenn das nicht passiert wäre, ist natürlich
doch,
nur alles Mutmaßung, aber man kann ja schon...
Doch, ich habe schon eine gute Antwort darauf.
Ja.
Wenn mir auf der Arbeit irgendein Anfang 20-Jähriger oder auch in meinem Alter mit irgendeinem Problem kommt, da denke ich mir, Junge, hast du keine richtigen Probleme in deinem Leben oder was ist los?
Ja, Prioritäten verschieben sich, ne?
Also, ja. Mhm. Aber das war bei mir sowieso schon immer so. Mein Bruder, der hatte damals PlayStation zocken und oder auch Freunde im Freundeskreis den ganzen Tag vom PC zocken und neue Schuhe und hier und da und nee, ist alles scheißegal, ich brauch das nicht. Ich will nicht diese Probleme haben, die man sich heutzutage oder die man sich immer macht selber auf der Arbeit oder im Privaten vielleicht auch. Immer direkt beleidigt sein für jede Scheiße. Man kann sich ja mal anschreien im Freundeskreis, in der Familie, aber dann muss auch wieder gut sein. So, ja. Das sind doch keine Weltprobleme, die man da hat. Nur weil man eine falsche Kaffeetasse genommen hat oder so. Sowas.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, es gibt wirklich Wichtigeres als. Ja gut, aber das sind dann Menschen, die haben vielleicht selber nicht so viele Probleme in ihrem Leben. Ne? Dann muss man sich halt mehr auf sowas fokussieren oder mit sowas beschäftigen.
Ja.
Ja. Wie geht's dir denn heute? Also du sagst ja, du bist da irgendwie fein mit. Beschäftigt dich das aber trotzdem noch auf irgendeine Art und Weise? Also denkst du oft noch an sie? Bestimmt, ne?
Ja.
Ja.
Gerade meine Tochter. Ich habe bei mir im Büro die Koordinaten hängen, wo sie liegt.
Ach.
Oder wo sie hingekommen ist.
Ja, beerdigt ist.
Wir gucken schon mal Bilder, gerade wenn es so um jetzt Richtung Sommer geht. Der 19.06. ist auch zeitgleich der Start unseres Hausbaus.
Ach. Das war ihr Todestag?
Ja, genau.
Ja, der
16.06. am 19. hat meine Frau Geburtstag.
Okay, ja, vielleicht auch, aber kein Zufall, ne?
Nee, also nicht von uns ausgewählt, sondern vom Tiefbauer ausgewählt.
Ja, ja. Ne? Deswegen sage ich ja, vielleicht kein Zufall. Also, ne, kein, das hat das Schicksal, etwas ist zu Ende gegangen und etwas Neues ist entstanden an dem schrecklichen, schönen Tag dann.
Also Jahre später natürlich, ne?
Ja, natürlich. Mhm.
Ja, klar, denke ich immer an sie. Ich auch jetzt gerade so um die Zeit träume ich vielleicht auch mal von ihr.
Ja.
Aber das ist dann nichts Schlimmes, wo ich schweißgebadet aufwache oder so, ne?
Ja.
Ja, manchmal, wenn ich irgendwo durch die Gegend gehe und mal im Augenwinkel sehe ich sie dann und dann gucke ich hin und ab, ist ja gar nicht, kann ja auch gar nicht
sein. Hast du das auch? Das haben auch alle. Dieses, dass man denkt, man sieht die irgendwo eher.
Das ist halt, und also die fehlt, ne? Punkt. Da muss man sich auch nicht schönreden. Ja. Das ist ein Ereignis, da muss man entweder lernen, mit umzugehen, oder man geht kaputt daran.
Ja, aber wie hast du, versuch mal das auf den Punkt zu bringen, wie hast du gelernt, damit umzugehen? Was hast du für dich gemacht, dass das irgendwann für dich okay war?
Das war für mich ja von Anfang an okay. Also ich habe halt viele Gespräche mit ihr geführt und das ist halt, ich habe nie nach dem Warum gefragt. Ich habe eigentlich immer versucht zu verstehen, warum, also was sie da vorhat, warum ist sie so? Und ich habe versucht zu recherchieren, warum ist sie so, wie sie ist? Und ich habe mich nicht einfach dahingestellt, ja, aber warum machst du das denn? Warum bist du denn so? Mhm. Ich habe die nicht gefragt, ich habe ihr keinen Vorwurf gemacht, ich habe das selber für mich versucht zu hinterfragen. Nicht bei irgendeinem Psychologen, nicht bei ihr selber, sondern durch Fakten, durch belegbare Studien, was in so einem Menschen vor sich geht, was passiert und wie viel Prozent der Menschen erschießen sich, wie viel Prozent der Menschen, die sich umbringen wollen, erhängen sich, schneiden sich auf, nehmen Tabletten, Alkohol, Mischintox und so weiter. Es gibt ja unzählige Studien über Suizid und Depressionen und vielleicht war sie auch ein bisschen schizophren irgendwie.
Okay.
Wo das alles herkommt und für mich ist das einfach klar, das kommt aus der Kindheit und wenn ich irgendeinem die Schuld geben müsste, wäre das meiner Oma und meiner Tante.
Okay.
Punkt. Aber ich gebe keinem die Schuld. Meine Tante, die ist 6 Jahre jünger als meine Mutter oder noch viel jünger, ich weiß es gar nicht mehr. Die kann es nicht wissen. Hat das auch immer nur aus Erzählungen mitgekriegt. Und sie war halt immer das Kind, wo Außenstehende sagen, du hast immer das Zückerchen in den Mund gekippt bekommen. Und meine Mutter stand halt wie Aschenputtel daneben.
Ja.
Sie behauptet zwar, das ist nicht so, aber das ganze Dorf hat es gesehen und weiß ich nicht. Es ist auch real, das ist 100 Jahre her. Ich will da nicht drauf rumreiten, nur möchte ich sagen, wenn ich irgendeinem die Schuld dafür gebe, dann ist es die verkorkste Kindheit.
Ja.
Und dass die nicht zeitig geguckt haben.
Ja. Aber gibt es rückblickend irgendetwas, was du, weil ich zum Beispiel wünschte, also meine Mutter hat so in ihrem Rahmen irgendwie alles versucht, damit es ihr besser geht. Sie hat aber zum Beispiel sich nie in stationäre Behandlung gegeben. Sie hat nie Medikamente genommen. Und deswegen denke ich bis heute immer, ach Mann, du hättest aber noch Sachen versuchen können.
Hat sie ja alles.
Ja, eben. Und deswegen wollte ich jetzt fragen, gibt es irgendwas, was du da bei deiner Mutter noch dir wünscht oder denkst, ach, das hätte man noch versuchen können? Nee, sie hat wirklich alles versucht. Okay. Ne?
Sie hat alles versucht. Sie wurde als austherapiert entlassen.
Ja.
Man hätte jetzt auch noch den Arzt, der sie entlassen hat, obwohl sie gesagt hat, nee, ich will nicht entlassen werden, mal fragen können, warum er sie entlassen hat, obwohl sie sich dann 3 Wochen später aufhängt.
Ja.
Oder 2 Monate, ich weiß es nicht mehr.
Da hast du aber auch keinen Groll in dem Sinne.
Bringt ja alles nichts.
Ja, das stimmt. Also das stimmt. Du hast das ist wirklich so eine männliche Herangehensweise. Nee, natürlich bringt das nichts, aber dein Gefühl könnte ja ein anderes sein.
Ich weiß, was der mir sagt. Also, ich kenne ja die Antwort.
Ja, ja. Ich weiß, ich verstehe schon, was du sagst. Ich verstehe auch, dass du das so siehst. Aber ist ja gut, wenn du das so empfindest, ja. Gibt es irgendwelche Trigger-Situationen, Momente für dich? Wo jetzt nochmal, was weiß ich, was die Auffindesituation angeht oder eben das, was passiert ist. Weil ich zum Beispiel bis heute in jeder Scheiß-Serie, in jedem Film irgendwo hängt einer oder Leute, die irgendwie ohne es zu bemerken irgendwelche bescheuerten Witze über das sich erhängen machen oder wenn ich nur einen Strick irgendwo sehe oder keine Ahnung was. Gibt es das für dich auch?
Ja, auf jeden Fall. Klar. Wenn man, klar, so aus dem Affekt sagt, ja, nimm mir doch einen Strick oder sowas.
Ja, ja, kann ich mich ja gleich aufhängen. Ja,
schrecklich. Dann sage ich direkt halt die Fresse.
Hör auf. So. Dann, okay, also das macht dir schon was aus.
Das macht mich sauer, wenn man sowas sagt, ja.
Ja.
Das ist klar, das ist tief drinnen verankert, das ist so.
Ja. Ja, vor allem, ich meine, wie bist du mit heute mit diesem Bild, wie gehst du damit um? Das wirst du ja niemals vergessen, diese Aufhängungssituation, ne?
Nö. Die ist da, ist abgespeichert, eingerahmt im Kopf und muss man lernen, mit umzugehen, das ist so.
Ja, aber hast du dir dafür mal Hilfe geholt? Also ich weiß gar nicht, wie geht man denn damit um? Das, ja klar, ich meine, irgendwann...
Annehmen.
Annehmen, irgendwann ist das so Teil von einem, aber es bleibt ja...
Das ist so, das kriegt man nicht mehr weg. Nee. Ich habe bis heute immer ein mulmiges Gefühl, wenn ich in den Keller gehe. Immer.
Ja, das glaube ich, ich auch.
Also immer gucke ich an die Decke und gucke, wo sind die Gasleitungen. Oh. Ja, das ist einfach so. Oft provoziere ich es und lasse das Licht aus, wenn ich in den Keller gehe. Gerade auch auf der Arbeit, ne? Der Keller ist groß. Dann provoziere ich das und gehe extra durch die Dunkelheit.
Och.
Aber ich denke mal, das ist so mein Weg, wie ich damit umgehe. Mittlerweile wissen es die Kollegen alle.
Ja, wollte ich jetzt fragen.
Ja, die wissen das alle.
Aber ja, was machst du für Erfahrungen? Weil, also ich meine, die überwiegende Erfahrung, die man so als Suizidbetroffener macht, ist ja, dass natürlich keiner weiß, wie er auf uns so reagieren soll, wie er damit umgehen soll. Aber ich meine, du machst ja den Eindruck, als hättest du kein Problem damit, wenn man dich drauf anspricht, ne? Dass dir das auch lieber wäre, dich drauf anzusprechen, als das immer so, als über diesen scheiß Elefanten im Raum da so drumrum zu lavieren. Das ist ja furchtbar, ne? Also dir ist es auch lieber, wenn irgendeiner weiß, was passiert ist, er fragt dich. Oder?
Ja. Nee, wenn, also es gab eine Situation, es war ein älterer Kollege, dem habe ich das dann gesagt im Rettungswagen, waren wir unterwegs. Und auf einmal war still, hat er gar nichts mehr gesagt. Und dann sage ich, was ist, Jupp? Ja, nix, ich komme damit gerade nicht zurecht. Und dann hab ich dem das detailliert alles erzählt. Und er hat aber auch zugehört, ne? Der hat nicht irgendwie gesagt, hör auf damit.
Ja.
Ich habe dem das dann provokant, wie ich bin, gesagt, alles, um dem einfach zu sagen, hier, das ist die Geschichte und die ist halt da und die ist, man muss hier keinen Kopf machen, das ist, wie es ist und fertig. Ja.
Aber ich finde das ehrlich gesagt super von ihm, dass, weil genau so ist es ja auch richtig, dann statt aber gar nichts zu sagen, dann, dass die dann sagen, ey, ich komme damit, das überfordert mich oder ich komme damit echt nicht zurecht oder das ist mir zu viel. Ja, genau, das ist doch das Einzige, was die sagen können oder sollen. Oder eben kurz nachdem das passiert ist, dieses Abgedroschene, aber es hilft trotzdem dieses, ey, mein Beileid oder es tut mir so leid. Ja, sagt einfach irgendwas bitte, statt gar nichts zu sagen. Deswegen, ich finde schon, das ist ja, das ist doch gut, was er gesagt hat, ne? Es ist mir zu viel, oder ich bin überfordert, oder das, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, ist genau richtig.
Ja, weiß man ja auch nicht. Also, ich wüsste das auch nicht, ne? Also.
Nee. Ja. Was hat dich denn dazu bewogen, jetzt hier deine Geschichte zu erzählen?
Ja, meine Schwester.
Ach so. Die hat gesagt, ja, mach mal.
Nee, die hat mich angerufen und hat mich gefragt, ob das okay für mich ist, wenn sie da an so einem Podcast mitmacht. Und
ja,
so cool, sollen wir das beide machen? Dann mache ich auch mit. Ich finde das wichtig. Ich gehe auch immer extra offen damit um und wirklich teilweise auch provokant erzähle ich das überall rum. Mhm. Weil für mich ist das auch wirklich wichtig, dass ich was verändere. Ich will nicht in dieser Generation, die schweigen, Deckel drauf, weg.
Ja.
Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und ich will da aktiv aus dieser Generation raus. Und das kann man nur machen, wenn man laut ist.
Das stimmt. Aber das heißt, du kennst den Podcast eigentlich gar nicht. Du hast noch keine Folgen gehört. Also das bringt dir nichts.
Mittlerweile schon, ja.
Hilft dir das irgendwie in einer Art und Weise, andere Betroffene erzählen zu hören?
Nee, eigentlich eher weniger.
Okay.
Also es ist interessant. Mhm. Ich war vor ein paar Wochen in Braunschweig, das sind so 4,5 Stunden Fahrt. Da habe ich mir die ganzen 4,5 Stunden das auf die Ohren gelegt.
Ja, schön.
Da war ich aber auch fertig, als ich da angekommen bin. Also das war dann zu viel. Ja, und seitdem habe ich es auch nicht mehr angemacht.
Du, das ist ja das Gute an einem Podcast, steht ja jedem frei, in welcher Dosierung er sich das zuführt oder eben nicht. Ne? Klar, es sind überwiegend ja auch Frauen, die erzählen. Insofern, das ist, glaube ich, schon wirklich nochmal eine ganz andere Umgangsweise, als die Männer das machen. Als
ja, das finde ich auch. Die Männer, die müssen mal den Schnabel aufkriegen jetzt. Wenn man was verändern will, das muss passieren, dass auch Männer reden. Viel mehr.
Ja. Ich verstehe auch immer gar nicht, warum, was genau daran so schwierig ist. Aber das ist irgendwie so generationsbedingt. Ich weiß es auch nicht, ne?
Ich weiß auch nicht. Es ist auch nicht schwer zu weinen. Also man kann auch weinen. Also
ja, natürlich.
Funktioniert. Ja. Ja, ist aber heute noch bei dem Mann so, der darf nicht weinen. Der muss schlafen.
Ja.
Das ist genau das, warum ich immer bei, heute noch immer mit allen anecke, weil ich eben so bin und die anderen Männer, die sind halt anders. Die gucken Fußball, die sind stark und.
Ne? Ja, aber das eine ist ja, also ich meine, ne, das ist ja, warum soll das eine besser oder schlechter als das andere sein? Ist ja völliger Quatsch, ne? Also deswegen, das tut mir leid, dass du immer das Gefühl oder dass du tatsächlich immer angeeckt bist. Das ist ja furchtbar. Mhm. Nur weil jemand ein bisschen anders ist oder die Dinge anders handhabt, das ist ja nicht schlechter dann, als wie die anderen das machen, ne? Das ist furchtbar.
Ja.
Ja. Hast du zum Abschluss irgendetwas, was du noch erwähnen oder erzählen möchtest, was ich dich nicht gefragt habe?
Uff.
Nee, muss ja nicht. Hast du irgendeine Botschaft für die Hörer da draußen, egal ob betroffen oder nicht?
Ja, reden, ne? Immer reden. Reden und mit der Situation umgehen. Sich aktiv dagegen wehren. Irgendwie, man darf trauern, man darf runtergezogen sein. Man muss sich aber mit der Situation aktiv auseinandersetzen, sonst geht man daran zugrunde.
Ja. Und da hat jeder eben seine ganz eigene Methode, ne? Ja. Weil das ist ja auch so schwierig, weil viele von außen, die setzen dann so ihre eigenen Maßstäbe an, obwohl sie in Wahrheit 0,0 Ahnung von so einer Situation haben und nach 4 Wochen heißt es dann, ja, jetzt gut, jetzt muss aber auch mal gut sein, das Leben geht ja weiter, oder haben irgendwelche völlig bescheuerten Kommentare oder Ansichten oder so. Nein, jeder geht da auf seine Weise mit um und das steht auch jedem zu und niemand von außen darf sich anmaßen, da irgendwie das zu bewerten. Ne?
Genau.
Aber eben, du hast vollkommen recht, reden hilft. Und zwar nicht nur in Bezug auf Suizid, sondern immer in Bezug auf alles. Also reden und auch nachfragen für die, die halt von außen kommen. Ne? Fragt nach, wenn ihr irgendwas wissen wollt und gebt uns dann aber eben vielleicht die Chance, dann in dem Moment sagen zu können, okay, nee, jetzt möchte ich gerade lieber nicht drüber reden. Aber ja, eben, also ich meine, Kommunikation ist einfach überall das A und O. Ne?
Genau.
Ja. Ja, lieber Philipp, ich danke dir sehr, dass du erzählt hast. Ich bin so froh, dass endlich mal wieder ein Mann erzählt hat. Die sind wirklich in der Unterzahl. Das ist furchtbar. Und ich weiß auch nicht, was ich noch machen soll, um mehr Männer aufzurufen, das noch mehr erzählen. Aber ich glaube auch, überhaupt mit so einem Podcast, mit so einem Thema beschäftigen sich auch tatsächlich überwiegend nur Frauen. Tja, das ist leider einfach so. Aber deswegen umso herzlicheren Dank, dass du erzählt hast. Ich danke dir sehr und wünsche dir alles Liebe für deine weitere Zukunft.
Dankeschön.
Danke, alles Liebe. Tschüss.
Tschö.
Das war Philipps Geschichte. Lieber Philipp, ich danke dir wirklich sehr, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Du bist ein tolles Vorbild und ein ebensolcher Vorreiter für andere Männer, die sich noch schwer tun, über ihre Gefühle und ihr suizidhinterbliebenen Dasein zu erzählen. Es tut mir von Herzen leid, was du alles erleben musstest. Was das tief in deinem Inneren mit dir gemacht hat, kann ich nur erahnen. Dafür hast du mein Mitgefühl. Wie sehr freut es mich, dass du nun deine eigene glückliche Familie hast. Ganz bestimmt erfreut sich deine Mama ebenfalls jeden Tag darüber und daran, wo auch immer sie jetzt sein mag. Aber dass es ihr dort besser geht als hier unten bei uns, ist wohl gewiss. Ich wünsche dir alles Liebe für dich und deine Familie. Auf Facebook gibt es die Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Such dafür nach der Gruppe mit dem Namen Selbstwort. Der Austausch darüber ist um einiges einfacher als in dem bisherigen Forum, das es auf meiner Webseite gab. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Über eine positive Bewertung des Podcasts und ebenso des Buches überall dort, wo es möglich ist, freue ich mich sehr. Wer mich mit einer Tasse Tee unterstützen möchte, da ich, wie ihr wisst, kein Geld für das, was ich hier tue, bekomme, der kann das über meinen PayPal-Spendenbutton auf meiner Webseite tun. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail@selbstwort.com. Du hast die Möglichkeit, dein Erlebtes im Gespräch mit mir zu erzählen oder du kannst es aufschreiben, mir als Text zukommen lassen und ich lese es dann vor. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.